Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, Peter und Paul, zwei sehr unterschiedliche Männer. Wenn die zusammengearbeitet hätten, weiß ich nicht, ob das gut gegangen wäre. Aber Gott hat zwei solche Originale berufen, die Botschaft von Christus in diese Welt hinauszubringen. Ein Volk zusammen, das Gottesvolk, und diesem Volk das Feuer Gottes zu bringen, die Gegenwart Gottes in diese Welt. Deshalb hören wir heute dieses Evangelium, das Bekenntnis des Petrus. Das beginnt schon im Matthäusevangelium mit einer Ortsangabe, die theologisch, spirituell verstanden werden will. Es heißt, als sie im Gebiet von Caesarea Philippi waren. Dort fragte der Herr sie zuerst, für wen halten die Menschen den Menschen so? Man muss wissen, dass Herodes der Große für den Kaiser in Rom eine große Stadt baute, die Kaiserstadt, um ihm gefällig zu sein. Das war Caesarea, Caesarea, die Kaiserstadt. Man hört das heute noch, Maritima hieß sie dann später am Mittelmeer. Große Hafen. Und dort lebte auch der Statthalter, der über Judäa, dann später Christus verurteilen wird, Pontius Pilatus. Unter Herodes wurde sein Reich geteilt, seine drei Söhne, und im Nordreich war Philippus, der war politisch oberclever. Der hatte eine Bevölkerung, wo die Juden eigentlich in der Minderheit waren, und er wollte keinen Stress haben. Also hat auch er eine Kaiserstadt gebaut, und zwar am Fuß des Hermongebirges, dort, wo die Quellen entspringen, die Hauptquelle des Jordan, und ungefähr 40 Kilometer nordöstlich vom See von Galiläa. Und dort hat er auch einen bunten Götterkult zugelassen. Vor allem sehr beliebt war der Gott der Hirten, der aber gleichzeitig auch zuständig war, den richtigen Weg zu finden. Das war eine schillernde Gottheit, das war der Gott Pan, ein Halbgott. Heute heißt diese Stadt nicht mehr Caesarea Philippi, sondern tatsächlich Banias, die Stadt des Pan. Und wenn man dorthin geht, sind eindrucksvolle, riesige Felsen. Und in diesen Felsen gibt es diese Nischen, wo vermutlich diese Götter drin standen. Felsennischen, eine Quelle. Und die Jünger wussten genau, in diesem Jordan wurde Jesus getauft. Wenn Jesus dort fragt, wer bin ich eigentlich, ist es, wie wenn er heute fragen wird, in einer Multikulti-Stadt, wo alles Mögliche stattfindet, wer bin denn ich für euch? Er versichert sich, was habt ihr von mir begriffen? Zuerst fragt er natürlich, was sagen die Menschen? Immerhin sehen sie in Jesus entweder die Gestalt des Johannes, des Täufers, der ihn ja getauft hat in diesem Jordan, oder einer der anderen Propheten, die entstanden sind. Eine prophetische Gestalt. Und dann kommt die Gretchenfrage: Aber ihr, meine lieben Jünger, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich denn für euch? Und das ist eine wichtige Aufgabe. Wenn Menschen uns wichtig sind, wenn Menschen sich gemeinsam auf den Weg machen, auch gerade zu einem Bund des Lebens, müssen sie auch fragen, wer bin ich für dich? Bin ich nur der Versorger, der dir halt das Geld bringt, der die Sicherheit bringt? Bin ich nur dein Partner, mit dem du Spaß hast im Bett? Bin ich Punkt, Punkt, Punkt? Wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich denn für dich? Was bedeutet deine Liebe? Wie zeigst du die mir? Und das will Jesus auch von seinen Jüngern wissen. Das ist heute auch an uns die Frage, wer bin ich eigentlich für dich? Jesus hat viele Titel. Er ist der Arzt, er ist der Heiland, er ist der Hirte, er ist der Meister. Aber ist er auch, und das ist die spannende Frage, ist er auch der Fels für dich? Ist er das Fundament, auf dem du dein Lebenshaus baust? Selig der Mensch, so heißt es schon in dem Psalm, der sein Haus auf festen Grund gebaut hat. Und das Bekenntnis des Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Gesalbte. Das ist das Fundament. Und so sagt Jesus, selig bist du. Und jetzt nennt er ihn tatsächlich mit seinem menschlichen Namen, seinem fleischlichen Namen. Er ist Shimon, das ist eigentlich sein Name, Bar-Jona, Sohn. Jona ist die Abkürzung entweder von Johannes oder von Jona, die Taube. Sohn des Bar-Jona, das hat dir nicht Fleisch und Blut beigebracht. Das hast du von Gott, mein Vater im Himmel, hat dir das geoffenbart. Und gleichzeitig macht er deutlich, wenn du auf den Vater im Himmel hörst, dann bist du Fundament. Dann bist du Petrus und für andere ein Felsen. Und darauf baue ich meine Kirche, meine Gemeinschaft. Die hast du zu führen und zu leiten und zu schützen. Petrus war ein Wackelpeter. Nachher wird er Jesus versuchen, auf seine Seite zu ziehen, dann bekommt er plötzlich nicht mehr den Titel bloß Felsen, dann heißt er plötzlich der Satan, der Ankläger. Das ist eine harte Abfuhr. Der Text kommt daher hier nicht mehr im Evangelium. Petrus muss ein Leben lang lernen, dass er nicht deshalb der Fels ist, weil er so cool ist, weil er so dickköpfig ist, weil er so begeisterungsfähig ist. Er muss ein Leben lang lernen, weil Jesus sein Fels ist, weil Jesus seine Quelle ist. Und nicht irgendein Gottesbild, ein Pan oder sonst jemand. Und wenn du aus diesem Glauben lebst, dann hast du die Schlüssel, die Binde- und Lösegewalt. Binden und Lösen, das war im Judentum eigentlich Entscheidung der geistlichen Autoritäten. Ursprünglich bedeutete es, bist du von Verpflichtungen, die das Gesetz Gottes dir gibt, gibt es Ausnahmen, wirst du davon befreit oder mache ich das verbindlich? Aber der tiefere Sinn ist, es geht hier die Schlüssel des Himmelreichs. An einer anderen Stelle im Evangelium sagt Jesus auch, den Schriftgelehrten wurden die Schlüssel für die Schrift gegeben, damit sie den Menschen die Weisung Gottes erschließen, aber das machen sie nicht. Weil sie ihre eigenen Interpretationen bringen, sie verschließen sozusagen das Reich Gottes. Darunter hat Jesus selber gelitten. Diejenigen, die das Volk Gottes führen sollten, die religiösen Autoritäten, aber auch die politischen, wie eben Herodes, Philippus, sie haben ihre eigenen Interessen gesucht. Da schreibt er uns ins Grundbuch der Kirche. Ihr seid nur dann meine Kirche, wenn ihr euer Haus auf mich baut, auf den Glauben. Und dann schließe auch ich euch die Schrift auf und damit aber auch den Bund. Es geht ja nicht bloß darum, dass wir die Gebote richtig verstehen, sondern dass wir tiefer begreifen, was es bedeutet, dass Gott uns die Treue zugesagt hat. Es ist wie wenn ein Ehepaar sich erinnert an das Eheversprechen. Wenn es bloß ein heruntergelesener Spruch ist, hat er keine Wirkung. In der Ehevorbereitung meditiere ich mit den meisten Ehepaaren, was sie sich da versprechen. Das ist die Basis für ihren Bund. Und das müssen sie sozusagen ein Leben lang auch vertiefen. Und das ist, man kann das einmal parallel sehen. Das erste ist die Erwählung. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an. Als meine Frau, als mein Mann. Das heißt, im Antlitz Gottes, in der Beziehung zu Gott, empfange ich dich als Geschenk. Sagen wir das auch zur Gemeinschaft der Kirche? Sie ist ein Geschenk. Sie ist ein Raum, das spüren wir ja hier, wo Menschen vor uns ihr Leben vor Christus gegeben haben. Wie viele haben hier gebetet, gesungen, gepriesen. Und wenn wir in diesen Raum hineingeben, dann empfangen wir diese Freude. Dann können wir jubeln, auch wenn wir vielleicht nicht mehr jubeln können. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an. Das Zweite ist, ich verspreche dir die Treue. Ich will dir treu sein. In guten, bösen Tagen, Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Sehen wir das einmal im Bund mit der Kirche. Ich will dir treu sein. Ich will zu dir halten. In Tagen, die schön sind, aber auch in den schwierigen Tagen. Auch wenn ich unter dir leide. Wenn du mich herausforderst, wenn es schwer wird. Auch wenn ich krank bin. Das ist auch für die geistlichen Krankheiten gemeint. Wenn ich nicht mehr glauben kann, wenn ich verunsichert bin. Ich brauche dein Gebet, ich brauche deine Liebe, ich brauche deinen Halt. Ich erinnere ja immer wieder daran, dass die Schwestern hier nicht bloß einen Tabernakel geschaffen haben, sondern eine geistliche Apotheke, so haben sie das gesagt, einen Heiltumsschrank. Die Mitte ist die Eucharistie, aber es sind die Reliquien drin, die heiligen Öle. Gott gibt uns in der Gemeinschaft der Kirche die Heilmittel für die Tage, wo wir spirituell krank sind. Und erst bis der Tod uns scheidet, nicht bis ich keine Lust mehr habe und dann einfach wegziehe. Es tut mir weh, wie viele Menschen auch heute einfach weggehen, weil sie sagen, es bringt mir nichts mehr, diese Kirche. Aber sie wird deshalb leerer. Sie braucht das Gebet und sie braucht dieses Fundament der Menschen, die in Christus sich auferbauen. Und dann heißt es im Eheversprechen, ich will dich lieben, achten und ehren. Das heißt, ich will. Nicht, dass ich das jeden Tag kann, aber ich will. Ich will in Liebe mit dir verbunden sein. Ich will Achtung haben vor dir. Ich will dich nicht manipulieren nach meinem Kopf. Und ich will dich in Ehren halten. Du bist mir wichtig. Der Primat, wie es so schön heißt, des Petrus ist nicht, dass er der Superstar ist, sondern in all seiner Schwachheit, als Wackelpeter, trotzdem sein Herz ganz auf Jesus gestellt hat. Er hat gekämpft mit dieser Treue bis zum Schluss. Auch das ist für mich ein Zeichen, auch für euch Eheleute, wenn wir kämpfen bis zum Schluss, wenn ihr euch immer wieder neu auf Christus ausrichtet, findet ihr Halt. Das gilt auch für mich heute. Ich habe heute meinen Weihetag und ich habe gedacht, als ich vor der Weihe das versprochen habe, Herr, es ist ja ein Wahnsinn, so einen Chaoten wie mich zum Priestertum zu berufen. Ich war klar, ich habe damals gesagt, du musst die Haftung für mich übernehmen. Du musst mir helfen. Ich kann das nicht aus mir selber tragen. Ich sage auch heute, danke, Herr, dass du mich durchgetragen hast, all die Jahre. Und ich danke auch all denen, die mich in ihrem Gebet, in ihrem Opfer, in ihrer Liebe durchgetragen haben und mit mir das Fundament gesucht haben. Darauf baue ich meinen Glauben, meine Kirche. Und dann werden die Pforten der Unterwelt, so heißt das hier, wörtlich nicht mehr den Sieg haben. Das ist dieses Bild auch von Philippi, dort galten auch diese Tore als Tore hinab. Die werden nicht das Sagen haben. Jesus hat gesagt, die bleiben verschlossen. Petrus, du bist der Fels, nicht zum Hinunterführen der Menschen in den Abgrund, sondern diese Liebe zu mir, die Quelle des Jordan, der Taufe. Wenn du immer wieder aus dieser Gnade lebst, dann werdet ihr zu mir finden. Herr, und so stelle uns auf diesem Fundament des Glaubens. Erneuere in uns diese Liebe zu dir. Aber gib uns auch die Kraft, die Treue, die wir einander versprochen haben, in den Bündnissen, die wir uns geschenkt haben, dass du das trägst und lebendig machst. Und dazu segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.